Und nun will ich noch auf was eingehen kurz. Das hört sich irgendwie so an, als ob es hintereinander geschieht. Es wird zwar gesagt gleichzeitig und so, aber so ganz klar ist es vielleicht nicht. Und deshalb will ich das nur noch einmal hier kurz ausführen. Wie daher der Mensch im Äußeren handelt, das in seinem Ermessen steht, weil es seinem freien Willen unterliegt, so handelt der Herr von seinem, nämlich des Menschen Innersten, also aus seiner Lebensliebe aus und nacheinander über die Abstufungen bis zum Äußersten. Dies geschieht aber, wie es ja vorhin gesagt wurde, gleichzeitig. Die Einwirkung im Innersten und im Äußersten. Und zwar ist es so, dass wir ja in Raum und Zeit leben. Und wäre das hintereinander, dann wäre das ja zeitlich hintereinander. Aber bei Gott gibt es kein Zeitliches. Er steht über Zeit und Raum. Das heißt, er ist immer da. Es ist immer ein Zustand, um den es hier geht. Der Zustand des Menschen, ob nun und inwieweit der Herr hier einwirken kann, im Äußeren und im Inneren. Wenn der Mensch zum Beispiel nicht kämpft, wird der Herr dann auch weder im Äußeren noch im Inneren ihn, sagen wir mal, erlösen können, herausziehen aus seinem Problem. Aber wenn er kämpft, dann tut er es gleichzeitig. Das heißt, er ändert innerlich was in seiner Lebensliebe, in dem, was ihn treibt, ununterbrochen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, in dem geistigen Einfluss, in dem er steht. Das heißt, die geistige Sphäre, die ihn auch sehr stark hier bedrängt. Und von daher kann er nur durch diesen Kampf sowohl innerlich als auch dann äußerlich, es gibt ja so diese Gewohnheiten und so, dass er dann eben ihm auch oder ihr Dinge in den Weg legt, damit sich diese Gewohnheiten ändern oder auch meinetwegen er auf Gedanken oder sie auf Gedanken kommt, die stark genug sind, ihn da hinwegzuziehen. Was in seinem Innersten und in den Abstufungen bis zum Äußersten liegt, ist dem Menschen völlig unbekannt. Darum weiß er auch nicht, wie und was der Herr dort wirkt. Also um das ist ja auch vorhin schon mal gesagt worden, das ist nur deshalb wichtig, dass all dies wirklich passiert. Das heißt, wir werden erlöst, wir müssen nur so ganz wenig selbst machen. Aber gar nichts geht halt nicht. Es muss nämlich eine Verbindung hergestellt werden. Das ist der Casus Knactus. Weil es eben das Innerste, aber mit dem Äußersten zusammen ein Ganzes bildet, ist dem Menschen nichts nötiger zu wissen. Und jetzt kommt dieser immer wieder gesagte Satz, als dass er das Böse als Sünde flieht und zum Herrn aufblicken soll. Das Böse als Sünde fliehen und zum Herrn aufblicken, an den Herrn glauben und wissen letztlich, dass es der Herr tut. Zu ihm aufblicken, ihm vertrauen. Nicht? Das ist es. Das ist eigentlich der Punkt, um den es immer wieder geht. Ihm vertrauen. Nur so und nicht anders kann seine Lebensliebe, die von Geburt an höllisch ist, vom Herrn entfernt und durch eine himmlische Lebensliebe ersetzt werden. Hat der Herr anstelle der höllischen die himmlische Lebensliebe eingepflanzt? Treten damit zugleich Neigungen zum Guten und Wahren anstelle der Begierden zum Bösen und Falschen, und Gutes der himmlischen Liebe tritt an die Stelle des Bösen der höllischen Liebe. Wo vorher, als Beispiel, List herrschte, wird Klugheit eingepflanzt, wo Gedanken der Bosheit, Gedanken der Weisheit, so wird der Mensch von Neuem geboren und zu einem neuen Mensch. Sich selbst zwingen ist nicht gegen Vernunft und Freiheit. Man sagt ja immer freier Wille und da kann man ja nicht zwingen. Nicht? Aber wenn man sich selbst zwingt, hat man nicht gegen den freien Willen verstoßen. Es wurde gesagt, dass im Denken des Menschen ein Innerstes und ein Äußerstes besteht und dass sie unterschieden sind, wie zum Beispiel das Oberste oder das obere, also das ein inneres Denken und das untere, das äußere Denken. Und dass sie infolge dieses Unterschiedes entweder getrennt oder in Verbindung handeln können. Getrennt handeln sie, wenn der Mensch seinen äußeren Gedanken nach anders spricht und handelt, als er innerlich denkt und will. Also ich sage nochmal, getrennt handeln sie, wenn der Mensch seinen äußeren Gedanken nach anders spricht und handelt, als er innerlich denkt und will. In Verbindung handeln sie, wenn der Mensch so spricht und handelt, wie er auch innerlich denkt und will. Dies ist allgemein bei den Aufrichtigen der Fall, jenes bei den Unaufrichtigen. Also Swedenborg sagt selten, dass es da sehr viele Abstufungen gibt, weil bei ihm kommt es immer auf das Prinzip an. Und damit wir das Prinzip begreifen, dass wir natürlich da unaufrichtig und aufrichtig und so, das ist wie gesagt alles eine stufenweise Entwicklung eines jeden Menschen und umso, es gibt ja auch Menschen, die ausgesprochen wahrheitsliebend sind, die überhaupt nicht lügen können und welche, die sich da sehr schwer tun zum Beispiel nur, ja nicht? Also die so angepasst sind daran, was der andere von ihnen erwartet, dass sie immer so halt und dann wiederum welche, die immer so ganz recht grob dann auch sagen, was wahr ist, nicht? Also es, was nun besser ist, ist jetzt eine andere Sache, aber ich will nur sagen, es ist ein Prinzip dargestellt und das Leben ist natürlich irgendwie noch ein bisschen vielfältiger. Ne? Weil nun das Innere und das Äußere des Gemüts so geschieden sind, also dass man anders innerlich denkt und äußerlich redet zum Beispiel, nicht? Kann das Innere mit dem Äußeren kämpfen und es dadurch zur Übereinstimmung drängen. Das heißt, dass der äußere Gedanken ist ein anderer als der innere. Der innere kann also zum Beispiel was Negatives wollen oder was Gutes wollen und umgekehrt das Äußere. Der Kampf entsteht, wenn der Mensch denkt, das Böse sei Sünde. Also das heißt, der Kampf entsteht überhaupt erst dann. Das ist es. Nicht? Man kann aus anderen Gründen kämpfen, das hatten wir vorhin alle schon gesagt. Aber der Kampf, um den es hier geht, wo der Herr einwirkt und eindringt und erlöst, das ist dann erst ein Kampf, wenn man denkt, dass es Sünde ist. Das heißt, wenn man überhaupt glaubt an Gott. Nicht dann erst. Also wenn man jetzt sagt, ich stehle nicht, weil es Sünde ist, ist ein Unterschied. Oder wenn ich sage, ich stehle deshalb nicht, weil die Chance, erwischt zu werden, ist ungefähr 95%. Deshalb mache ich es nicht. Nicht? Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Und das ist hier gemeint. Nicht? Also von daher ist das hier nochmal so, man überliest ja sowas ohne weiteres. Und von daher muss ich es immer so sagen. Der Kampf entsteht, wenn der Mensch denkt, das Böse sei Sünde und deshalb wolle er davon abstehen. Sobald er das tut, öffnet sich eine Pforte und dann werden vom Herrn die Begierden des Bösen ausgetrieben. Erst dann. Die das Innere des Denkens belagern und an ihrer Stelle werden gute Neigungen eingepflanzt. Das vollzieht sich im Inneren des Denkens. Und wie kommt es jetzt zu dem Kampf? Weil die Lustreize, also dieses interessante Wort, ne? Die Lustreize der bösen Begierden, also nicht nur die inneren, sondern auch die äußeren Gedanken belagern und nicht zugleich ausgestoßen werden können, entsteht ein Kampf. Das Innere, in das der Herr den Menschen ganz unbewusst einwirkt, möchte jene Lustreize austreiben, weil sie böse sind und nicht mit den Neigungen zum Guten übereinstimmen, in denen jetzt das Innere ist. In denen also jetzt, nachdem der Herr, weil man äußerlich das Böse als Sünde flieht, jetzt innerlich etwas zum Guten bringt. Das Innere möchte jene Lustreize austreiben, weil sie böse sind und nicht mit den Neigungen zum Guten übereinstimmen, in denen jetzt das Innere ist. Es möchte an die Stelle der bösen Lustreize gute, übereinstimmende setzen. Unter diesen guten Lustreizen versteht man das Gute der tätigen Liebe. Aber unter der tätigen Liebe muss man natürlich sagen, dass wenn man das Böse flieht, das ist unter bei Swedenborg schon die tätige Liebe. Und zwar deshalb, weil man dann wohl will und auch wohl tut, wenn man kann. Das heißt, wenn man nicht mehr negativ handelt, jemanden, sagen wir mal, denkt mir an die 10 Gebote, nicht? Also wenn man nicht gegen den Nächsten vorgeht, dann will man ihm Gutes und tut man ihm auch Gutes automatisch. Also das ergibt sich daraus. Aus diesem Widerspruch entsteht jener Kampf, der, wenn er sich steigert, Versuchung genannt wird. Das ist also eben genau das, was wir ja immer wieder erleben, unser ganzes Leben, dass wir immer wieder mal in Versuchungen kommen. Das ist quasi die Steigerung genau dieses Kampfes. Und diese Versuchungen, da wissen wir, dass dann der Herr ganz nah bei uns ist, auch wenn wir das nicht wissen und spüren. Wir werden dann wie allein gelassen, aber genau da ist dann der Herr und trägt und zieht und unterstützt uns. Weil nun der Mensch Mensch ist durch das Innere seines Denkens, so steht fest, dass der Mensch sich selbst zwingt, wenn er seine äußeren Gedanken zur Aufnahme des Guten der tätigen Liebe bestimmt. Es ist klar, dass nicht gegen Freiheit und Vernunft verstößt, sondern ihnen gemäß ist, denn die Vernunft beschwört diesen Kampf herauf und die Freiheit, also die Willensfreiheit, führt ihn durch. Auch wohnt ja eben die Freiheit zusammen mit der Vernunft im inneren Menschen und von da aus im Äußeren. Wenn daher das Innere siegt, das heißt, wenn es das Äußere in Übereinstimmung zum Gehorsam gebracht hat, verleiht der Herr dem Menschen die wahre Freiheit und die wahre Vernunft. Denn damit hat ja der Herr dem Menschen die sogenannte höllische Freiheit entrissen, die an sich nur Knechtschaft ist, und ihn in die himmlische, die Freiheit an sich und in die Gemeinschaft der Engel versetzt. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Wenn ein Mensch an Betrügereien und heimlichen Diebstahl seine Lust hat, dann aber erkennt und anerkennt, dass es Sünden sind, beginnt, sobald er davon ablässt, ein Kampf des Inneren mit dem Äußeren. Der innere Mensch möchte redlich sein, der äußere aber wird noch von der Lust am Betrug gereizt, die, weil sie dem Lustreiz der Redlichkeit völlig entgegengesetzt ist, nur ablässt, wenn sie dazu gezwungen wird. Das kann nur durch Kampf geschehen. Nun stell mir vor, dass ein solcher Mensch ein Portemonnaie liegen sieht, kein Mensch weit und breit, und jetzt muss er kämpfen gegen seine alte Gewohnheit. Und wenn er da siegt, ist natürlich sehr schön für ihn. Siegt dann der innere Mensch, gelangt der äußere schließlich auch dazu, Lust an Redlichkeit zu empfinden. In der Folge wird ihm die Lust am Betrug allmählich zur Unlust. Dasselbe gilt für die übrigen Sünden nach den 10 Geboten Gottes. Der schwerste Kampf von allen aber ist der mit der Herrschbegierde, die aus Selbstsucht entspringt. Wer sie überwindet, unterjocht leicht alle übrigen bösen Neigungen, denn sie ist das Haupt. Der innere Mensch wird jedoch nicht umgebildet durch bloßes Wissen, einsehen und verstehen, also auch nicht durch Gedanken alleine, also nicht das, was wir hier heute gemacht haben, sondern dadurch, dass er will, was in Wissen, Einsicht und Weisheit lehren. Und jetzt bin ich ans Ende gekommen, es war ein anstrengender Vortrag, nur noch ein Satz, sozusagen ein Fazit, einen Satz. Das Äußere wird durch das Innere umgebildet. Wenn das Äußere vom Bösen ablässt, gegen das sich das Innere wehrt, weil es höllischer Art und daher Sünde gegen Gott und den Menschen ist, mehr noch, wenn das Äußere das Böse aus diesem Grunde flieht und dagegen ankämpft. Also das ist ein Vortrag über das Böse und wie der Herr es in uns vollständig und gewissermaßen lückenlos auslöscht und zu uns zu einem Engel umgestaltet. Und wir haben heute gehört, dass das, was wir dabei zu tun haben, nichts anderes ist, nichts anderes, als da und dort gegen das, was wir als Sünde erkennen und das, was wir uns vielleicht sogar angewöhnt haben, trotzdem zu tun, dagegen anzukämpfen, wissend, dass es doch der Herr ist, der für uns kämpft.